Hallo und herzlich willkommen zur Sonderausgabe unseres kulinarischen Versicherungspodcasts Kontinentale à la carte. Sie hören es vielleicht direkt von der diesjährigen DKM in Dortmund. Wir haben unsere mobile Podcast-Box dabei und freuen uns auf zahlreiche Besucher und Gäste, mit denen wir über die DKM, die Branche und natürlich auch über ihre kulinarischen Vorlieben plaudern wollen. Also, lasst euch überraschen.
Hallo und herzlich willkommen bei Kontinentale à la carte, dem kulinarischen Versicherungspodcast. Eure Gastgeberin Christina Benz präsentiert euch in kurzen Episoden spannendes Wissen für einen erfolgreichen Vertrieb. Ganz nach dem Motto, à la carte ist für jeden etwas dabei.
So, mein erster Gast hier auf der DKM ist Tilman Freienhagen, Geschäftsführer von Alsterspree. Tilman, heute Morgen hattest du wahrscheinlich kein richtiges Frühstück. Hast du dich bei der DKM gestärkt oder doch im Hotel?
Oh mein Gott, also erstmal vielen Dank für die Einladung hier zu eurem neuen tollen Podcast, den ich natürlich auch schon gehört habe, die ersten Folgen. Danke, dass ich Gast sein darf bei Kontinentale à la carte. Liebe Christina, die Antwort ist, glaube ich, so wie einige hier auf der DKM. Ich habe nicht gefrühstückt. Ich bin wirklich ungefrühstückt. Ich bin heute Morgen aufgestanden. Es gab so viele Sachen zu tun. Ich habe nichts im Magen. Also insofern erwischst du mich hier ganz nüchtern.
Okay, das ändern wir gleich. Womit stärkst du dich denn, wenn es denn tatsächlich mal schnell gehen muss? Mit einem Fischbrötchen als Hamburger Jung?
Ich mache mir so einen Shake.
Ein Shake, ein gesunder Gemüseshake?
Ja, tatsächlich. Meine Frau macht den Shake und ich darf da mittrinken. Da passen zwei Becher rein. Das soll aber gesund sein, sagt sie. Ich weiß es, glaube ich, daher, dass er nicht schmeckt.
Okay, also hier gibt es Obstsalat am Stand. Wenn du möchtest, lade ich dich gleich noch auf einen Obstsalat ein, damit du auch was im Magen hast. Kommen wir nun zu den Fragen. Alsterspree, was ist denn eigentlich euer konkretes Geschäftsmodell?
Ja, also Geschäftsmodell, da denkt man ja erstmal an Geld. Also erstmal, wir sind Informationsdienstleister für unabhängige Vermittler. Wir glauben, dass der unabhängige Vermittler und die unabhängige Beratung der einzige gültige Weg ist, um eine Vorsorgeberatung in Deutschland zu bekommen. Das meinen wir tatsächlich ernst. Wir haben angefangen mit einem unabhängigen Finanzmagazin. Das ist wirklich unabhängig. Also investigative Recherchen, das ProContra-Magazin, so heißt das. Dann haben wir angefangen, die Makler auszubilden mit einer Profino-Plattform. Das ist die größte Informations- und Weiterbildungsplattform in Deutschland. Haben eine eigene Marktforschung für Makler, wo wir regelmäßig fragen, was sie bewegt, um das Richtige zu tun und nicht das Falsche. Und das Besondere an unserem Geschäftsmodell ist, dass wir in Richtung Makler kostenlos sind. Das bedeutet, das Magazin ist in der Regel kostenlos, der Newsletter ist kostenlos, die Weiterbildung ist kostenlos, sondern wir leben am Ende davon, dass wir mit euch, auch mit der Kontinentalen und mit anderen Versicherern, insgesamt über 90 Versicherer zusammenarbeiten, wenn es darum geht, die Informationen von A nach B zu bekommen, das heißt von Produktpartner zu Maklern, um aber trotzdem eine unabhängige Reaktion bei ProContra.
Und im klassischen Sinne verdient ihr dann quasi euer Geld als Redaktion damit, dass ihr Anzeigen und Ähnliches verkauft? Oder gibt es noch andere Einnahmequellen?
Genau, das klassische Anzeigengeschäft. Mittlerweile sind wir ein datengetriebenes Maklerunternehmen. Ja. Wir haben auch ein eigenes Innovationslab mit Professor Dr. Ehlert von der HSBA vor 6 Jahren gegründet. Und da forschen wir auch immer in der Zukunft, auch in der Zukunft von Verlagsunternehmen. Und deswegen sind wir ein datengetriebenes Maklerunternehmen. Das heißt, natürlich probieren wir auch der kontinentalen anderen Versicherern zu sagen, wer der richtige Vermittler ist und wer vielleicht der falsche ist, damit der falsche Vermittler nicht unnötig Werbung bekommt und der richtige dafür vielleicht mehr und dafür auch relevantere Informationen. Und natürlich ein klassischer Beispiel, ein Webinar auf Profino, da zahlt der Aussteller für Geld und dafür kriegt der Makler umsonst und eine IDD-Weiterbildungszeit.
Was für den Makler ja super charmant ist.
Absolut.
Auf der Messe OMR habt ihr ein Event speziell für die Versicherungsbranche organisiert, sodass Google, Meta und Co. Ihre einzigartigen Lösungen für die Versicherungswelt auch präsentieren konnten. Was waren denn da so die wichtigsten Lösungen?
Also generell, die OMR ist ein ganz tolles Event in Hamburg. Ich empfehle jedem auch, der nicht aus dem Marketing kommt, allein mal zu sehen, wie eine Messe, wir sind ja jetzt ja auch gerade auf einer Messe, ja, wie ein Messekonzept der Zukunft aussehen kann. Mit einem Festivalcharakter, mit Messestandpartys. Also die OMR generell ist schon mal ein ganz tolles Event.
Eine große Party.
50.000 Besucher, also schwierig ein Taxi zu bekommen, aber wenn man dann da ist, lohnt sich's. Die wichtigsten Learnings ist natürlich generell auf der Messe, alles wird datengetrieben, weil wer Daten hat, der kann Streuverluste vermeiden. Jetzt ist es für den Zuhörer vielleicht schwierig zu verfolgen, aber am Ende ist es so, wie Henry Ford sagt, ich weiß, dass 50% meines Budgets rausgeschmissen sind. Ich weiß nur nicht, welche 50%. Ja. Und ich glaube, in der Logik heraus sind wir durch die Digitalisierung in der Lage, die tatsächlich diese Henry Ford Formel zu widerlegen und die 50% zu finden, die richtig investiert sind. Es dreht sich alles um KI, logischerweise. Auch nicht überall ist KI drinne. Und du fragtest mich nach den Learnings oder was ist denn bei Google und Meta das Große. Ich glaube, alles geht in die Cloud. Ich hoffe, auch da verliere ich jetzt den Zuhörer nicht. Aber mein wichtigstes Learning war, dass am Ende so ein bisschen das Prinzip The Winner Takes It All bedeutet, wer in der Cloud ist, der wird dort alle Anwendungen finden, die man vorher mit der Kooperation von Startups in Einzellösungen gefunden hat. Also wer im Moment eine klassische IT hat, eine klassische IT-Landschaft, die nicht in einer Cloud ist, dann kooperiert man mit Startups, probiert hier einen Bot anzuschaffen und da vielleicht eine Betrugserkennung. Und am Ende ist eben alles in der Cloud verfügbar. Und das wird eine, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert erklärt, aber es war für mich eine große Erkenntnis, dass die Startups jetzt Gas geben müssen, damit sie eng in die Kooperation kommen, bevor die großen Unternehmen die Startups kaufen, alles in der Cloud verfügbar ist.
Glaubst du denn, dass es den klassischen Makler zukünftig noch braucht? Also wenn so viel datengetrieben ist, wenn es so viel online gibt, wenn man ja im Prinzip, ich sag mal, mehr oder weniger schon weiß, was dein Kunde eigentlich will, weil du ihn vorher so analysiert hast und weißt, was er sich anguckt, welche Webinare er sich anguckt, welche Werbung er sich auch anschaut. Braucht es dann noch einen echten Verkäufer?
Ja, also es gibt, also auf alle Fälle brauchen wir Berater. Verkäufer brauchen wir, glaube ich, nicht, aber wir brauchen Berater. Allein deswegen, weil die Versicherungsbranche, mir fällt ganz wenig andere Branchen ein. Ich habe immer so ein ganz hässliches Beispiel. Vor allem, wo es keine Nachfrage gibt. Mhm. Also man kann alles automatisieren und digitalisieren, was ein gleichmäßiger Strom ist. Es gibt keinen Strom, keine Nachfrage, keinen Besucherstrom, keinen Nachfragestrom, den man automatisieren kann. Also wenn ich Bücher nachfrage und ich gehe vorher immer in die Buchhandlung, um meine Bücher zu kaufen, die ich kaufen will, dann kann ich natürlich sowas wie Amazon gründen und dann daraufhin das digitalisieren. Und wo keine Nachfrage ist, kann ich nichts digitalisieren. Und deswegen ist die Bedarfsermittlung und das Bedarfswecken sowieso immer ein manueller Prozess, weil der Kunde das gar nicht erkennt, welchen Bedarf er hat. Und ich möchte noch mal einen wichtigen Punkt machen. Im Bereich der Gewerbe- und Industrieversicherung kann man gar nichts digitalisieren. Also kein Bot kann mir die Frage beantworten, braucht die Tischlerei Schmidt mit der Sprenkleranlage einen Zuschlag für die Inhaltsversicherung? Und in der Industrieversicherung kein Airbus A380 kann über einen Vergleichsrechner abgeschlossen werden. Die Versicherungsbranche ist ja viel mehr als Tierkranken- und Haftpflicht. Aber wir gucken immer wieder auf diese Standardprodukte und sagen, oh, der schließt jetzt eine Haftpflichtversicherung digital ab, ist damit der Kunde digital und braucht nie wieder eine Beratung. Ich möchte vielleicht mal ein Beispiel dazu machen, weil ich glaube, und ich diskutiere da oft drüber, es wird nie den digitalen Kunden geben, sondern es wird den digitalen Bedarf geben. Ich mache da mal ein schönes Beispiel zu, was mir auch selber hilft, mir mal klarzumachen, dass das nicht geben wird. Der Baumarktkunde. Es gibt einen Baumarktkunden, der braucht einen Hammer. Der geht rein, der weiß, was er möchte, der braucht keine Beratung. Ob da jetzt der Mensch im Gang beschäftigt ist oder nicht, das interessiert ihn nicht. Der geht rein, geht in die Hammerabteilung, kauft einen Hammer, geht zur Kasse und geht raus. Aber wenn das Waschbecken tropft unten, dann hat er überhaupt keine Ahnung. Brauche ich ein neues Rohr, brauche ich eine Dichtung, brauche ich einen Schrauber? Und dann geht er hin und sagt, mein Waschbecken tropft. Und dann wissen wir, wie die Beratung auf einmal gebraucht wird im Baumarkt, wie die manchmal Schlange stehen. Das ist der gleiche Kunde, der letzte Woche einen Hammer gekauft hat. Das heißt, es gibt mal einen digitalen Bedarf und mal nicht. Und das ist die Kundensituation, woran ich glaube. Das bedeutet, ein Haftpflichtkunde, der bei Check24 abschließt, ist trotzdem noch ein Maklerkunde in anderen Situationen.
Glaubst du, der Makler muss sich zukünftig mehr spezialisieren?
Ja, also allein, das glaubt nicht nur ich, sondern sehen wir, die erfolgreichsten Makler, und wir sind ja ein datengetriebenes Maklerunternehmen, daher wissen wir das, die hohe Umsätze haben, die viele Mitarbeiter haben, sind immer spezialisiert. Entweder auf eine Zielgruppe oder auf ein Risiko, auf eine Produktart. Okay. Es gibt sehr erfolgreiche D&O-Vermittler, sehr erfolgreiche Cybervermittler, genauso wie es, ich mache mal ein Beispiel, es gibt einen sehr, sehr erfolgreichen Vermittler in Hamburg, der hat sich auf Berufsbetreuer spezialisiert. Der macht dann zwar alles, aber nur für Berufsbetreuer, ist dort ein Marktführer. Und insofern kann ich auch nur aufrufen zu den Hörern, herausfinden, was sind die persönlichen Interessen, wofür stehe ich authentisch. Es gibt ja auch eine, macht Tauchversicherung, weil er einfach leidenschaftlich taucht. Und wofür stehe ich authentisch? Und da kann ich jeden Zuhörerinnen und Zuhörer nur aufrufen, das, was euch wirklich brennend interessiert, darauf spezialisiert euch.
Letzte Frage, Tillmann. Was ist für dich das Besondere an der Zusammenarbeit mit der Continentale?
Ja, die Continentale ist aus meiner Sicht eine Perle, wie man sie so heute kaum noch anzutreffen findet, weil sich vieles verändert hat. Im Bereich der Maklerversicherer, Erreichbarkeiten sind zurückgegangen, Betreuer in der Region sind zurückgegangen, Betreuerinnen. Es ist alles etwas anonymer geworden und ich glaube, das Fund der Continentalen ist also im ersten Sinne, dass sie die Produktansprüche von Maklern erstmal abhakt. Das bedeutet, die Produkte sind aus meiner Sicht immer nie die mit den höchsten Provisionen oder die, wo man mit der Kalkulation auf jedem Event der Größte ist, sondern es sind ehrlich kalkulierte Produkte. Ja. Das ist aber erstmal Hygiene, würde ich jetzt erstmal sagen, nach 60 und 61 VVG des Maklers. Aber keine Selbstverständlichkeit im Maklermarkt, aber aus meiner Sicht eine Hygiene. Und dann, glaube ich, ist hier das Handschlagsgeschäft. Das heißt, ich glaube, mit den Menschen kann man sprechen, mit den Menschen kann man sich treffen. Und nicht nur in der Maklerbetreuung, sondern auch im Fachbereich. Und diese persönliche Ansprechpartner, die man hat, und dieses persönliche Interesse auch an den Maklern und eben das Zeigen der Fachbereich, das ist schon nochmal was Besonderes, was ich glaube, dass auch ein Revival erfährt in der Maklerschaft, die das zu schätzen wissen.
Ich hoffe auch. Vielen lieben Dank, dass du da warst, und weiterhin viel Spaß auf der DKM.
Vielen Dank.
Danke. Mein nächster Gast ist Stefan Seidenfahrt von Buddenbrock. Er ist Geschäftsführer und Mitbegründer der von Buddenbrock Unternehmergruppe. Und du bist insbesondere im Bereich der betrieblichen Vorsorge viel unterwegs. Viel unterwegs, das heißt, du bist wirklich viel unterwegs. Und wie füllst du da deine Energiereserven auf? Eher mit Süßigkeiten oder doch lieber mit Obst?
Das ist eine tückische Frage. Ich würde sagen, bin nichts vom Weiben.
Sondern?
Bin eher so der Mensch Achtsamkeit, Meditation. Aber oder mal schön spazieren gehen und Family.
Okay.
Aber wenn ich mir jetzt da entscheiden muss, fürchte ich eher Süßigkeiten.
Okay, ich auch. Außerdem hast du sowohl privat als auch mit Firmenkunden im Jahr bestimmt unzählige Geschäftstermine. Und da gibt's natürlich auch oft was zu essen. Was ist dir denn lieber, ein leckeres Schnitzel in der Betriebskantine oder doch ein feines Rinderfilet im Restaurant?
Das ist leichter, dann doch lieber tatsächlich das Rinderfilet im Restaurant. Das ist so ein Luxus, den man sich dann über bald 25 Jahre in der Branche erarbeitet hat.
Ja, das stimmt. Und warum ist die betriebliche Vorsorge für dich so ein besonders wichtiger Part? Was macht dein Geschäftsmodell besonders wichtig?
Ja, da muss man ja ehrlich sein, das kennt ihr vielleicht, Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler klingt immer uncool. Ich habe irgendwann mal Jura studiert und für mich war ein wichtiger Ansatz, mach irgendwas Spannendes, also was nicht jeder kann.
Da hast du Jura gemacht.
Nee, das tatsächlich deshalb nicht, aber nach Jura wollte ich ja was machen, was mir Spaß macht. Und ich wollte halt nicht irgend so ein Versicherungsvermittler sein. Und die Betriebsrente war mit dem Christian von Buddenbrock, meinem Partner zusammen oder damals Mitgründer, war einfach ein Ding, wo man sagen konnte, man hat wenig über Versicherung gesprochen und wahnsinnig viel über Konzepte und wie das geht und worauf man achten sollte. Und das war von Anfang an unser Ding. Und heute machen wir, und das macht es dann für mich bis heute spannend, das Thema komplexe Konzepte auch bei größeren Unternehmen zu bauen, wo man sagt, da waren schon andere, die haben es halt so halb vermurkst, ist nicht gut gepflegt. Mhm. Und man kann sich sehr, sehr schnell vom Wettbewerb abheben, weil die Leute, die es wirklich können in Deutschland, sind dann so gefühlt zwei Handvoll. Und das macht mehr Spaß.
Ist ja auch ein riesenkomplexes Thema. Was hat denn die BAV-Branche in den vergangenen Jahren stark verändert?
Also negativ auf jeden Fall ein Ukraine-Krieg und eine Corona-Pandemie und ein Israel-Terroranschlag. Das muss man einfach sagen, samt jetzt der wirtschaftlichen Entwicklung, die daraus resultiert sind. Das ist.
Warum hat das so einen großen Einfluss?
Weil die Firmen also in der Strecke immer defensiver geworden sind. Ne? Auf der einen Seite war lange ein Push, dass du das Thema Mitarbeiterbindung, Fachkräftemangel hattest. Also ich wäre so frech zu sagen, es dreht sich gerade wieder der Arbeitnehmer zum Arbeitgebermarkt. Man braucht ja nur sich gerade so Sachen wie VW oder so anzugucken, wo man sagt, da passiert halt viel. Das war ein riesiger negativer Impact, wo wir sagen, ja, ne, die Leute machen halt nicht mehr so viel. Die haben nicht mehr so viel Geld im Portemonnaie, sie machen nicht mehr so viel. Die Arbeitgeber sind deutlich passiver geworden. Nach so einem Hype, wir müssen jetzt, Inflationskrise, hurra, da wurde noch ganz viel Mitarbeiter investiert. Jetzt sind die Auftragsbücher leer, jetzt wird man defensiver. Positiv finde ich persönlich, das Thema Investment ist wesentlich größer geworden. Das heißt, die Produkte werden transparenter, die Investmentquote oder die Transparenz ist höher, spannendere Investments hinterlegt, weil es einfach was ist, was wir seit über 20 Jahren predigen, aber jetzt die Branche erstmal so richtig entdeckt hat. Das finden wir super spannend.
Ist das ein Trend, der sich so ein bisschen fortsetzen wird, gerade dieses Investmentthema?
Da ich glaube, da kannst du jetzt besser mitreden als ich, aber dass die Jüngeren eben das Thema Transparenz, das Thema, wie lege ich an, durch Social Media viel mehr glauben zumindest zu wissen, wie es geht. Mhm. Glaube ich, wird die Versicherungsbranche sich viel umstellen müssen, weil die Konkurrenz auch für die Betriebsräte wird immer mehr sein. Das Thema, wie spare ich mein Geld? Ja. So viel will ich gar nicht sparen, so viel will ich nicht ausgeben. Ich will also Rendite machen und da muss die BAV mitziehen. Und deshalb glaube ich, ist das nicht nur ein Trend, das wird ein Ergebnis sein, was massiv ansteigt. Allerdings, jetzt bin ich so ein Dauer-Crash-Prediger. Ich sage seit 5 Jahren, also wenn im Moment, wenn du dir heute die Presse anguckst und danach die Börsenentwicklung, egal ob in Deutschland oder in den USA, dann matcht das gar nicht mehr. Also ich verstehe nicht mehr, ne, als nicht reiner Investmentmann, warum das so ist.
Ja.
Und wir warten so ein bisschen auf den Crash. Und ich glaube, das wird eine kleine Bereinigung schaffen, wenn die ETF-Depots sich dann mal halbiert haben irgendwann in den nächsten 1-2 Jahren. Dann wird man mal sehen, was dann überhaupt. Aber es ist nicht nur ein Trend. Die Aufklärungsquote der jungen Menschen ist hoch und Rendite ist Pflicht. Und deshalb wird das so weitergehen.
Okay. Der demografische Wandel ist ja auch immer ein Thema. Ich meine, wir kennen alle diesen Dönerspieß. Welchen Einfluss hat das auf die betriebliche Vorsorge?
Ich glaube, einen guten und einen schlechten. Der schlechteste, das sehen wir mal ganz banal. Die Menschen, die wir versorgen, sind heute im Schnitt älter. Mhm. Wenn ich das jetzt mal als Makler sage, das hat natürlich auch einen Impact auf Provisionseinnahmen, weniger Wertungssumme etc. Das und weniger Zeitraum, in dem ich noch was bewirken kann.
Ja.
Positiv ist daran, dass die Leute sensibler werden.
Das also Bewusstsein ist ein anderes.
Genau. Ne? Also heute weiß jeder, es gibt ein Problem. Ich würde mir von der Politik wünschen, dass da mal endlich Ehrlichkeit aufkommt und mal sagt, nee, nicht alle Finanzberater sind doof. Sondern es gibt nicht nur irgendwie ein Demografie- und Rentenproblem, sondern es gibt ein dramatisches. Und wenn du als junger Mensch nicht was tust, und zwar auch selber, dann geht's auf jeden Fall schief. So ehrlich wird's wahrscheinlich so schnell nicht werden. Aber man merkt, die Sensibilität ist höher und das ist sicherlich ein extrem positiver Hebel.
Okay. Ihr arbeitet ja auch mit der Continentale zusammen. Was ist denn das Besondere an der Zusammenarbeit mit der Conti?
Also, was mögen wir oder was haben wir sehr schnell zu schätzen gelernt? Also, jetzt kommen wir erstmal ein ganz wichtiger Punkt, mit sehr coolen Menschen zusammen, also sehr angenehme Leute. Das ist immer noch ein People-Business. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Faktor, dass du sagst, ja, so rein digitale BAV-Berater sind alles visionäre Startup-Themen, glaube ich nicht dran und ich habe es ausprobiert. Das heißt, es geht immer noch um Menschen und das Zweite ist, wir finden die Continentale ab Tag 1, also seit wir eng in der Betriebsländer auch arbeiten, im Bereich Investment eben spannend. Also es war sehr, sehr schnell klar, dass das gerade für so, ich sag mal, kleinere und mittlere Firmen Produkte sind, die sehr transparent sind, die eine klare, starke Investmentquote haben. Und das war für uns ein Haupthebel, um zu sagen, hey, ja, für junge Menschen ist das ein Ding und deshalb machen wir es auch gerne.
Lieber Stefan, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ich glaube, wir haben eine gute Partnerschaft für die Zukunft. Dankeschön.
Das glaube ich auch. Vielen Dank.
Mein nächster Gast ist Thorsten Müller von der ÖkoWorld AG. Thorsten, was ist denn für dich Öko? Weil ganz viele sagen ja, Öko, ich esse nur Bio. Ist Bio dein Öko oder isst du ganz konventionell?
Ich bin da klassischer Flexitarier. Das heißt, ich esse das, wo ich wirklich gerade Lust drauf habe und ich versuche das sehr bewusst zu tun. Wenn wir nur über die Ernährung jetzt sprechen wollen. Das heißt, ja, es darf ruhig auch mal Fleisch sein, es darf auch mal Fisch sein, aber ich gucke halt schon, woher Fisch oder Fleisch halt kommt und habe da ein gewisses Bewusstsein und versuche auch nicht mehr Fisch oder Fleisch zu essen als unbedingt nötig.
Okay. Und wenn wir so über Getränke reden, bist du eher der Biertrinker, also so ein Dortmunder Export oder doch lieber ein Gläschen Weißwein?
Das hängt tatsächlich ein bisschen von der Gesellschaft und der Jahreszeit ab. Also im Winter sehr gerne Wein.
Rotwein?
Und im Sommer Rotwein, genau. Okay. Und im Sommer beim Grillen beispielsweise doch eher das Bierchen.
Okay. ÖkoWorld, was macht ihr eigentlich?
Ja, wir sind der führende Asset Manager von nachhaltigen Investments und das in Europa. Und wir haben 5 Investmentfonds, die unter strengsten Kriterien und ich sag mal sehr, sehr zielstrebig investiert werden. Wir haben aus über 50.000 Aktienunternehmen, die es weltweit gibt, in die man investieren kann, ca. 1.200, die wir selektiert haben. Und in diesen 5 Fonds haben wir aktuell etwas über 3 Milliarden Euro, die wir investieren. Und gut, die sind sowohl in Versicherungen als halt auch als Endkunde, als Anlage zu erwerben.
Und wann darf man einen Fonds als nachhaltig titulieren?
Ja, das hat ja die EU festgelegt. Da sind wir allerdings etwas anderer Auffassung, weil die EU ja
Wieso?
Auch sagt, naja, die EU geht ja zum Beispiel her und sagt, dass Erdgas unter anderem oder auch Atomenergie und künftig gegebenenfalls sogar noch Rüstung nachhaltig ist.
Das hat sich ja auch mit dem Ukraine-Krieg, ich sag mal, schlagartig geändert.
Genau, und da sage ich, naja, man kann sicherlich ethisch und moralisch drüber diskutieren, ob Rüstung richtig oder falsch ist. Aber ob Rüstung nachhaltig ist, ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren, weil mit Nachhaltigkeit hat es wirklich nichts zu tun. Auch wenn wir aus grünem Stahl oder nachhaltigem Stahl irgendwelche Panzer bauen, hat das aus meiner Sicht, es werden Menschen zerstört, es wird Infrastruktur zerstört und das ist kein Ziel von Nachhaltigkeit.
Und was ist jetzt das Besondere an ÖkoWorld für den Makler da draußen?
Naja, als ÖkoWorld sind wir einmal sehr konsequent in dem, was wir tun. Das heißt, wir sind marktführend und die Leute können sich darauf verlassen, dass das, was wir tun und das, was sie bei uns bekommen, auch wirklich nachhaltig ist. Das heißt, von Greenwashing und all dem, was man
also
sonst...
Also grün-grün.
Grün-grün, genau, dunkelgrün oder tiefgrün, wie man das immer sagen will, genau so. Und ich glaube, das ist das, was die Makler und die ganzen Banken, die unsere Produkte vertreiben, auch an uns schätzen, dass eine Verlässlichkeit da ist. Also, dass man wirklich weiß, und ich meine, das ist Stiftung Warentest und andere attestieren das halt auch immer. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man nicht der Lauteste ist, der immer sagt, hey, wo ich bin, ist vorne, sondern dass wirklich am Ende des Tages abgeliefert wird und dass man Vertrauen aufbaut und dass es auch von Dauer ist und der schnelle Euro nicht unbedingt das Ziel ist. Und das ist das, woran uns die Makler messen. Und mit unserem neuen Vertrieb, den wir jetzt haben, ist es, glaube ich, auch so, dass wir viel, viel näher wieder an den Maklern dran sind, viel transparenter sind und viel mehr Einblicke geben über das, was wir eigentlich so tun.
Und hast du das Gefühl, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren extrem zugenommen hat? Oder war das schon immer so da und waren auch die nachhaltigen Fonds schon immer so nachgefragt? Oder gibt es auch mehr Bedarf, insbesondere auch ja nach diesem Thema der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage? Habt ihr da nochmal einen Zuwachs gesehen?
Also insgesamt muss man sagen, ist das Thema seit dem Russland-Ukraine-Konflikt kritischer geworden, weil der Fokus einfach auf Rüstung, auf Chemie oder irgendwelche Versorger oder Automobilwerte, Finanzwerte oder irgendwas dergleichen wieder gefallen ist, weil sie einfach rentabler sind und nicht jeder wirklich seine Präferenz hat auf nachhaltigen Anlagen. Wenn wir über das Thema.
Solange es nicht mein Geld kostet, ist es nachhaltig, ne?
Genau,
und
ja,
investiere
genau.
Investiere ich gerne da.
Genau, und das Windrad finde ich super, ja. Aber nicht in meinem eigenen
nicht in
Garten.
In meinem eigenen Garten.
Genau, also das ist so ein bisschen das Thema, wo natürlich gerade eine Diskussion ist. Wir haben politisch sicherlich einen Zickzack-Parcours, den wir fahren, der nicht unbedingt für Verlässlichkeit und Vertrauen sorgt. Das ist sicherlich so ein bisschen ein gesellschaftliches Thema. Aber was das Thema Nachhaltigkeitspräferenzabfrage angeht, wir stellen fest, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten von Verbraucherseite uneingeschränkt hoch ist, dass aber auf Maklerseite einfach die Intransparenz eine große Rolle spielt, weil die Regulierung alles andere als transparent ist, sondern ja. Sehr komplex ist. Und ich glaube, da müssen wir anfassen, mehr Aufklärung oder anpacken, mehr Aufklärung zu schaffen, um es den Vermittlern leichter zu machen. Die Nachfrage, die sehr wohl von Verbraucherseite da ist, und da gibt es eine Umfrage von Ernst & Young, die relativ neu rausgekommen ist, dass mehr als 90% aller Investoren durchaus Interesse daran haben, ihr Geld nachhaltig anzulegen. Nur wenn man mir natürlich dann in 14 PAIs erklärt, welche nachhaltigen Wirkungen der Nachhaltigkeit haben
dann
kann.
Dann hat man keinen Bock mehr.
Genau, dann ist das so wie ein Beipackzettel für Medikamente ja. Zu lesen, wo man irgendwann auch sagt, oh, so doll sind die Schmerzen eigentlich doch nicht, ich nehme das Medikament doch nicht. Und da müssen wir, glaube ich, weg von kommen. Und meiner Auffassung nach sollten wir dahin kommen, dass Nachhaltigkeit Standard ist und dass man sich eher die Frage stellen muss, warum sollte ich eigentlich nicht nachhaltig anlegen? Und ich glaube, dann haben wir die richtige Kurve gekriegt.
Okay, also Nachhaltigkeit muss Spaß machen für alle Seiten. Was bedeutet denn die Zusammenarbeit mit der Continentale für dich?
Also erstmal ist das eine sehr, sehr, sehr langfristige Zusammenarbeit, die wir haben. Die
sehr
auf
nachhaltig.
Nachhaltig, genau, auch von Dauer, richtig. Das heißt, wir haben in den 80er Jahren schon angefangen zusammenzuarbeiten. Das heißt, unsere Gründer waren sehr, sehr früh dabei, mit der Conti ihr Geschäft zu machen. Erstmal ist es ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, was zu unserem Geschäftsmodell und unseren Idealen extrem gut passt. Und man muss einfach sagen, dass über die ganzen Jahre es ein sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis gab und man hat sich gegenseitig nie im Regen stehen lassen. Und das ist das, was wir ja eben angesprochen haben, was am Ende auch die Makler erwarten. Das heißt, nicht nur in der Produktpartnerschaft, was jetzt Conti und ÖkoWorld angeht, sondern am Ende des Tages eben auch die ganzen Vermittler, die halt hergehen und sagen, ich möchte mich darauf verlassen können, dass sowohl das, was Conti mir erzählt, als aber eben auch das, was die Conti mir dann unter Umständen und unter ihrem Versicherungsdeckmantel mit der ÖkoWorld verkauft, dass bei der Produktselektion das Ganze vernünftig ist und ich nicht irgendwann alleine da stehe und mich mit einem Kunden auseinandersetzen muss und sagen muss, ja, aber das wurde mir ganz anders versprochen. Und ich glaube, das ist das, was uns beide sehr, sehr lange vereint, wo wir eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung verspüren. Und das ist auch das, was die Makler am Ende des Tages mitbekommen werden.
Vielen lieben Dank für diesen nachhaltigen Einblick. Danke, dass du da warst und viel Spaß heute noch auf der DKM.
Danke dir.
Mein nächster Gast ist Christina August von Blaudirekt, Mitglied der Geschäftsleitung und Head of Trade. Du bist seit vielen Jahren Mitglied der Geschäftsleitung und Chefeinkäuferin bei Blaudirekt in Lübeck. Wenn du für dich selbst einkaufst, wo landest du eher? Bei der gesunden Nussmischung oder bei der Tüte Chips?
Bei der gesunden Nussmischung definitiv.
Sehr vorbildlich. Und wenn du Heißhunger auf was Süßes hast, passend zu Lübeck, Lübecker ja. Marzipan oder doch lieber gute alte Schokolade?
Lübecker Marzipan tatsächlich, ja.
Du bist so vorbildlich. Was ein Traumgast. Was ist denn das besondere Geschäftsmodell von Blaudirekt? Was macht euch besonders am Markt?
Ja, also Blau Direkt steht natürlich für das Thema Digitalisierung. Wir wollen die Prozesse verschlanken, wir wollen die Backoffice-Tätigkeit für den Makler abnehmen. Wir wollen, dass der Makler sich wirklich auf das sein Kerngeschäft, das Neugeschäft fokussiert, für die Kundenberatung da ist und sich nicht um solche Themen wie Bankdatenänderung, Vertragsänderungen, was einfache Sachen anbelangt, sich kümmert, sondern den Kunden mehr in den einfachen Sachen selbst kommen lässt und die Beratung jetzt in den im Bereich Altersvorsorge, im Bereich KV sich halt eher darauf spezialisiert und nehmen hinten, wie gesagt, die Arbeit ab. Wir gucken aber auch, dass wir unser MVP, das Maklerverwaltungsportal, auch nochmal um die verschiedensten Tools für den Makler erweitern, weil es natürlich nicht nur so ist, dass er für die Beratung das MVP braucht, sondern auch die ganzen Vorbereitungstools, die Beratungsprotokolle, Vergleichsrechner, dass wir das Ganze halt an die Ameise andocken, damit er das so einfach wie möglich hat, den Beratungsprozess durchzulaufen.
Digitalisierung ist ja bei vielen Unternehmen gerade auch ein Thema. Das war ja das, was ihr schon sehr, sehr früh gemacht habt.
Richtig.
Jetzt kommen natürlich diese ganzen Tech-Unternehmen hoch. Wie sehr müsst ihr euer Geschäftsmodell noch weiterentwickeln oder sagt ihr, ihr seid schon super gut aufgestellt und diese ganzen Tech-Unternehmen können euch gar nichts?
Ja, super aufgestellt ist man nie. Es gibt immer Verbesserungspotenzial. Woran wir eben arbeiten, ist, dass wir den technologischen Part, den Vorreiter, den wir auch uns auch immer in der Branche auch nachgesagt wird, auch weiterhin auch vorantreiben. Und wir beschäftigen uns natürlich jetzt ganz intensiv auch mit der AI. Also wir gucken, dass die künstliche Intelligenz bei uns auch im Alltag im Alltag benutzt wird, dass wir uns mit ChatGPT dann täglich beschäftigen, gucken, wie wir unsere Arbeitsprozesse dahingehend auch erweitern können, optimieren können, um das dann auch den Maklern dann auch die Möglichkeit zu bieten, da halt aktiv zu werden.
Und wie bereitet sich Blau Direkt auf potenzielle Konkurrenz, beispielsweise durch diese ganzen Tech-Giganten wie Amazon, die ja in den Versicherungsmarkt einsteigen wollen? Wie bereitet ihr euch darauf vor oder glaubst du, dass die gar keine Chance haben werden?
Das sehen wir schon seit etlichen Jahren. Da hatten
wir früher auch schon mal versucht.
Genau, das hatten auch die anderen Gesellschaften, andere Makler gesagt, nee, das kommt nie. Wir sind da immer auf der Hut und gucken, dass wir aber dem Kunden, also den Makler so weit in den Vordergrund stellen, dass der Kunde eigentlich denkt, der Makler ist für ihn unabdingbar. Dass wir halt die App simpler entwickelt haben und dort immer wieder den Makler in den Vordergrund stellen, dass er dann eben für den Kunden auch da ist, ob er automatisch Angebote dann verschickt. Jetzt im PAV einmal im Jahr sozusagen das Update dort macht, okay, jetzt finde ich bessere Leistungen zum gleichen Preis oder vielleicht die gleichen Leistungen zum geringeren Preis, dass wir dann die Prozesse immer wieder dann verschlanken für den Makler und der Kunde dann davon halt auch einen Effekt hat, sodass der Makler unabdingbar für den Kunden ist.
Das heißt, ihr verschlankt die Prozesse immer weiter, aber du hast gerade gesagt, der Makler ist unabdingbar. Glaubst du, das bleibt auch in der Zukunft so, dass man den Makler tatsächlich für die Beratung vor Ort noch braucht? Oder wird das irgendwann immer weniger werden?
Ja, das wird ein Mix sein. Also für den Bereich Altersvorsorge, Krankenversicherung, da sehen wir den Makler auch weiterhin, dass er für den Kunden dann auch zum Teil auch persönlich da sein muss. Mhm. Wir sehen es auch also bei unseren bestehenden Maklerpartnern, dass auch eine digitale Beratung dann auch möglich ist. Was wir aber denken, dass er die einfachen Sparten, auch jetzt der Kfz-Bereich ist, die PAV, ja. Genau, sowas ganz einfach auch selbst abschließen kann, der Kunde.
Okay. Und was macht euch jetzt besonders? Also warum sollte ein Makler eine Anbindung an Blau Direkt haben? Was ist das Besondere von Blau Direkt? Also wir haben gerade schon mal so ein bisschen dieses ganze Technische gehört, dass ihr da dem Makler versucht, viel abzunehmen. Aber gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, da seid ihr einfach die Besten?
Ja, wo wir halt auch als Vorreiter dastehen, dass wir eine Community haben. Das heißt, Maklerpartner vernetzen sich auch untereinander, unterstützen sich im Alltag. Wir haben jetzt die berühmte Netto Convention, die wir dann einmal im Jahr veranstalten.
Was ist das?
Das ist eine Veranstaltung, wo wir unsere Maklerpartner zusammenbringen, okay, und auch die Gesellschaften dort diesen Messeauftritt dort positionieren. Und da sind mittlerweile auch schon Synergien entstanden. Da sind Kooperationen entstanden zwischen Maklerpartnern. Und das, was wir auch immer gespiegelt bekommen, ist, dass die Makler sich dort gegenseitig unterstützen. Es ist gar nicht, ich bin der Stärkste, ich bin der Größte, sondern da ist halt die Frage,
lernen.
Genau, welche Herausforderungen hast du, wie hast du die gelöst? Und dass man da die Erfahrungen sich also gegenseitig dann eben teilt. Und das macht uns halt auch unter anderem aus. Ja. Der persönliche Kontakt, das ist auch sehr, sehr wichtig über alle Bereiche.
Was ist die größte Herausforderung für Blau Direkt in den nächsten, ich sag mal, 5 Jahren?
Ja, was natürlich, dann hatten wir das Thema gerade schon angesprochen, uns gegen die möglichen Riesen dann gewappnet zu sein, dort dann aufzustellen und jetzt das Thema Vorreiter, also die Vorreiterschaft dann auch weiterhin zu aufrechtzuerhalten, da immer wieder zu investieren, sodass die Prozesse immer weiter verschlankt werden können. Ja, und den Wachstum auch weiterhin sicherzustellen, wie wir es bisher auch vorgenommen haben.
Okay. Ihr arbeitet ja auch schon lange mit der Continentale zusammen. Was ist das Besondere für dich an der Zusammenarbeit? Warum ist die Continentale für dich ein gutes Partnerunternehmen?
Ja, da ist dann auch die persönliche Ebene, die eine ganz, ganz große Rolle spielt. Produktseitig ist es dann auch so, dass ihr gut aufgestellt seid. Es gibt natürlich immer wieder was zu optimieren. Prozessseitig seid ihr halt auch gut aufgestellt, sodass wir gerne mit der Conti zusammenarbeiten.
Liebe Christina, vielen lieben Dank und dir noch einen schönen Abend heute auf der DKM.
Vielen Dank, wünsche ich dir auch.
Danke. Herzlich willkommen, Michael Fiedler von Experten.de. Du bist Chefredakteur da.
Richtig, vielen Dank.
Und wir starten aber erstmal. Du bist gebürtig aus Leipzig. Was lässt denn dein Herz höher schlagen? Das gesunde Leipziger Allerlei oder die sündige Leipziger Lerche, was auch immer es ist?
Ich erkläre mal, was die Leipziger Lerche ist. Es ist eigentlich ein sehr süßes Gebäck, okay. Geht aber zurück auf eine Unsitte, nämlich Vögel essen. Als man noch Vögel essen konnte, die hat man richtig mit Netzen gefangen, wie Fische und so.
Okay.
Und die Lerche ist ein Gebäckteig, wo dann ein Herz der Lerche oder die Leber oder sowas eingearbeitet war. Und das macht man heute nicht mehr. Stattdessen kommt dann nur noch Marzipan rein und statt der Leber oder des Herzens Marmelade. Und das ist wahnsinnig süß und lecker. Ich würde aber trotzdem zum Leipziger Allerlei greifen. Und zwar zum richtigen mit Morcheln und Flusskrebsschwänzen.
Ah, okay. Und hier auf der DKM findet man dich eher beim Kuchenbuffet oder doch am Currywurststand?
Currywurststand.
Ganz eindeutig.
Ja.
Du hast am Deutschen Literaturinstitut der Uni Leipzig Lyrik und Prosa studiert und unter anderem auch Gedichte veröffentlicht. 2009 hast du den Versicherungsboten gegründet, der mittlerweile fest zur Versicherungsmedienlandschaft gehört. Wie kommt man denn von der Lyrik zum Versicherungsjournalismus?
Ja, gute Frage. Tatsächlich brauchte ich Geld. Als Lyriker hat man nicht so viel davon, man kriegt das nicht verkauft. Und ich habe damals noch studiert und brauchte einen studentischen Nebenjob. Den habe ich dann gefunden bei Inveda, einer Softwarefirma, die Versicherungsvergleiche herstellt, Maklerwebseiten, all den Kram.
Okay.
Und so hat sich das dann langsam entwickelt.
Von der Lyrik zur Versicherung.
Mhm.
Und wenn du ein Gedicht über unsere Branche schreiben müsstest, was wäre das Thema?
Die Sprache auf jeden Fall. Tatsächlich haben ein Wachstumssparen aus China hat es auch mal als Bruchstück in einen meiner Texte geschafft. Und den habe ich tatsächlich hier in diesen Zusammenhängen aufgeschnappt. Das Wort Wachstumssparen hat mich extrem beeindruckt.
Das wäre ein spannendes Gedicht. Du kannst dich ja mal ausprobieren und nächstes Jahr trägst du es dann hier auf der DKM vor.
Exklusiv für euch, gerne.
Ich freue mich drauf. Der Versicherungsbote fordert uns immer mal wieder dazu auf, unseren Humor als Versicherungsbranche, den wir ja so sehr haben, etwas unter Beweis zu bestellen, etwa mit dem Wettbewerb des schrecklichsten Weihnachtspullis. Da werden wir dieses Jahr auch wieder antreten. Von außen betrachtet haben wir als Versicherer eher so ein trockenes, drösches Image. Wie ist denn dein Blick auf die Versicherer und die Versicherungsvermittler? Sind wir eher trocken, so wie man es von uns erwartet, oder sind wir doch vielleicht manchmal auch ein bisschen witzig?
Also das ist, ich bin ja jetzt über 20 Jahre mit dabei und klar hatte ich am Anfang auch dieselben Bedenken. Was sind das für Leute? Komme ich damit klar? Ich denke ja gar nicht so an finanzielle Vorteile für mich und so weiter. Am Ende, es ist total überraschend, wie viele bunte Charaktere sich hier rumtreiben, was für spannende Menschen und Geschichten. Und das bin ich ja eigentlich. Ich bin ja eigentlich ein Geschichtensüchtiger.
Ja.
Und davon gibt's ja extrem viele und gute und schöne und spannende und die sind auch vielfältig. Es gibt also Versicherer, die spezialisiert sind, es gibt Makler, die spezialisiert sind und dann Modellbahnen versichern oder sowas. Okay. Also es ist ganz vielfältig und bunt und ich kann jedem nur empfehlen, seine Nase hier tiefer reinzustecken.
Dann wird's auch witzig unten. Seit ein paar Wochen bist du Chefredakteur beim Expertennetzwerk und schreibst auch noch für den Versicherungsboten. Das Expertennetzwerk ist von München nach Leipzig zum Versicherungsboten umgezogen. Werden die beiden Medien künftig stärker miteinander kooperieren oder was wird sich verändern?
Ja, das ist genau das Ziel. Also wir müssen auch kooperieren. Wir sind ja jetzt nicht so viele. Im Moment sind wir zu dritt. Im November fängt jemand Neues an. Ja, wir müssen kooperieren und dann wird es schwierig, die Unterscheidbarkeit herzustellen. Okay. Bei experten.de muss es natürlich ganz klar darum gehen, Gesichter in den Vordergrund zu stellen und auch dann die Formate zu finden, die genau das erlauben, dass man Haltung und Gesicht zeigt, also Interviews, Gastbeiträge, Podcast-Formate, Videoformate. Ja. Sowas werden wir brauchen. Es wird aber auch noch eine Weile dauern, bis wir uns da so eingegroovt haben. Mhm. Und natürlich, klar, Zweitverwertung ist dann, müssen wir dann gucken, wer was zuerst kriegt. Aber da werden wir uns schon einigen.
Okay. Was ist denn dir, ich sag mal, mit Blick auf deine Leser, also es sind ja auch viele Makler, die zu euren Leser zählen, was ist dir mit Blick auf die Leser besonders wichtig bei deiner Arbeit?
Also im Idealfall gelingt es, Texte herzustellen oder Inhalte herzustellen, die den Vermittlern helfen, ihren wirklich wichtigen Job zu erledigen. Also wirklich wichtiger Job heißt, die sorgen ja dafür, dass im schlimmsten aller Fälle oder in den schlimmen Fällen, dass man nicht existenzbedroht dahinsiechen muss, sondern dass man noch irgendwie Hilfe bekommt. Und Leuten dabei zu helfen, anderen Menschen zu helfen, ist eigentlich eine ziemlich schöne Aufgabe.
Das stimmt. Letzte Frage. Was schätzt du denn an der Continentale besonders?
Die Menschen, die hier arbeiten, die ich hier kennengelernt habe, die erfüllen auch den Claim mit Leben. Der Claim heißt ja Vertrauen, das bleibt. So ist es.
Guck mal. Wie in einem Gedicht gemeinsam herausgesungen.
Ja, das haben wir gut gemacht und das war ungeprobt. Vertrauen, das bleibt, das bedeutet für mich ja auch, ne, wie mit so einem guten Freund, den man über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel ein Jahr bis zur nächsten DKM, nicht sieht. Aber wenn man sich dann wieder sieht, ist es wieder on point. Und genau. Und das schaffen die kontinentale Mitarbeiter, zumindest die ich bisher kennengelernt habe.
Sehr schön. Dann soll das auch so bleiben. Vielen lieben Dank, Michael, für das kurze Interview und viel Spaß weiterhin auf der DKM.
Ganz lieben Dank, euch auch.
Danke. Mein nächster Gast ist André Helmich. Er ist ein Continentale-Kind und ist aktuell hier auf der DKM in Doppelfunktion. Was du aktuell machst und was du zukünftig machst, da reden wir gleich drüber, aber wir starten erstmal mit dem kulinarischen Teil. André, du wohnst in Dortmund und bist ganz in der Nähe in Herdecke aufgewachsen. Zwischendurch hast du mal, ich glaube, 10 Jahre in Düsseldorf gelebt. Und in Düsseldorf gibt es die größte japanische Gemeinde Deutschlands. Kann man dich mit Sushi locken oder eher mit einem traditionellen Schnitzel?
Also grundsätzlich kann man mich immer mit gutem Essen locken.
Sieht man dir nicht an.
Na, sehr gut. Während meiner Zeit in Düsseldorf und in Meerbusch insbesondere, habe ich tatsächlich viel Sushi gegessen und es auch lieben gelernt. Wenn ich jetzt aber die Wahl hätte zwischen Sushi und einem schönen traditionellen Schnitzel, dann hat das Schnitzel ganz klar die Nase vorn.
Und womit löschst du deinen Durst? Mit einem Düsseldorfer Alt oder eher mit einem ehrlichen Dortmunder Pilz?
Ganz eindeutig ein frisch, kühl gezapftes, ehrliches Pilz.
Und dann in Stößchengröße?
Nö, schon etwas größer.
Schon etwas größer, okay. Also, aktuell bist du Leiter der Vertriebsunterstützung im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung bei uns in der Continentale. Und ab dem 1. Januar übernimmst du eine neue Position. Du wechselst in den Maklervertrieb, da warst du auch schon mal. Und übernimmst einen Sondervertrieb oder einen Bereich des Sondervertriebs. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, was machst du da, wie ist das strukturiert, wie stellst du dir deinen zukünftigen Job auch vor?
Ja, sehr gerne. Also ab Januar werde ich die Leitung des Sondervertriebs 1 im Vertrieb Makler übernehmen. Was machen wir da? Wir kümmern uns in den meisten Dingen um vertriebliche Belange großer Makler und Mehrfachagenten.
Okay.
Großer Makler und Mehrfachagenten bedeutet, das sind strategische Partner. Oft sind es Pools, Verbünde etc. Auf der anderen Seite gibt es noch einen Sondervertrieb 2. Der Kollege war ja heute auch schon da, hat davon berichtet. Insbesondere kümmern wir uns um die vertrieblichen Belange, wenn es in den Sparten KV oder LV Neues gibt, was an den Vertriebspartner transportiert werden kann. Oder auch Dinge, wenn der Vertriebspartner Neugeschäft bei uns einreichen möchte. Das begleiten wir halt zusammen mit meinem Team. Das Team ist ein spezialisiertes Team und wir man kann es so zusammenfassen, dass wir uns im Groben und Ganzen dazu widmen, die Zusammenarbeit mit den Vermittlern für beide Seiten positiv auszubauen.
Das heißt, ihr seid quasi Experten sowohl im KV als auch im LV-Bereich. Das sind ja insbesondere die Schwerpunkte auch bei uns im Moment im Maklervertrieb. Aber ihr seid auch technischer Ansprechpartner, wenn es um Schnittstellenthematiken und Ähnliches geht, für diese großen Verbünde oder Verbände, die ihr da betreut.
Ja, ganz genau. Wichtiges Thema, weil Produkt war ja bis vor 10, 15 Jahren schon das Wichtigste, würde ich sagen, gerade in der Vermittlung oder in der Auswahl eines Maklers für einen Produktpartner. Aber das hat sich stark gewandelt. Prozesse, technische Anbindungen und so weiter und so fort spielt eine viel größere Rolle als früher. Und deswegen, klar, müssen wir uns auch darum kümmern. Ja.
Und seid ihr in der Fläche vertreten oder gibt es dann jeweils feste Ansprechpartner oder wie seid ihr da für eure großen Partner aufgestellt?
Ja. Also wir sind nicht in der Fläche, so wie man das vielleicht aus den Maklerdirektionen kennt. Ja. Wir sind überregional aufgestellt, also für ganz Deutschland, so wie der Vertriebspartner selbst auch.
Ja. Okay, also ihr richtet euch am Vertriebspartner aus.
Ganz genau. Und da gibt es dann spezielle Vertriebsleiter, Maklerbetreuer, Vertriebsbeauftragte, die tatsächlich dann auch in diesem Bereich den Vertriebspartner betreuen. Das ist natürlich oft schwierig, ganz Deutschland quasi abzudecken. Deswegen gibt es auch oft Tandems in dem
Bereich. Du hast ja, ich habe eben schon gesagt, du kommst aus dem Bereich der betrieblichen Krankenversicherung. Da hast du ja eine besondere Expertise. Wie wirst du diese Expertise denn dann zukünftig in deinem neuen Sondervertrieb einbringen?
Ja, also fast 3 Jahre BKV, die gehen nicht spurlos an einem vorbei. Also mein Herz schlägt für die BKV. Das ist eine Herzensangelegenheit aus zweierlei Gründen. A, weil es ein neues Thema ist, was am Markt bisher, wenn man jetzt mal die letzten 3-4 Jahre ausblendet, noch gar nicht so wirklich präsent war. Wir haben einen Markt, der ungefähr 95% aller Arbeitgeber mit sich trägt, die noch keine betriebliche Krankenversicherung haben.
Also Riesenpotenzial.
Riesenpotenzial. Und wenn man über das Thema Krankenversicherung spricht, das ist natürlich gerade im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung so, dass wir da schöne Schmankerl anbieten können. Wir haben dann sehr, sehr gute Tarife, sehr schlanke Prozesse, sehr digital aufgestellt. Und das werde ich natürlich versuchen, auch dann in den Vermittlern oder für die Vermittler quasi im Sondervertrieb 1 schmackhaft zu machen. Das wird auf jeden Fall so laufen, ja.
Und was dürfen die Vertriebspartner im Sondervertrieb 1 von dir als neuem Leiter zukünftig erwarten?
Ja, also ich bin daran interessiert, die Zusammenarbeit langfristig auszubauen. Ne? Vertrauen ist eine sehr, sehr wichtige Sache, kommen wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber insbesondere auch die tägliche Arbeit ist mir wichtig, ne? Dass der Vertriebspartner sich auf uns verlassen kann, dass wir uns auf den Vertriebspartner verlassen können und dass wir halt einfach zusammen was erreichen können, was sicherlich auch noch für die Continentale insgesamt viele Früchte tragen können.
Du hast gerade schon gesagt, Vertrauen ist ein wichtiges Thema. Was bedeutet denn unser Claim, Vertrauen, das bleibt für dich?
Ja, für mich ist es eine Erwartungshaltung.
Okay.
Und zwar eine Erwartungshaltung, die ein Vermittler an uns stellen kann. Wir aber auch an die Continentale, wir als quasi Mitarbeiter der Continentale.
Ja.
Und natürlich auch, sehr, sehr wichtig, die Kunden an uns. Ne? Ich hatte ja gerade über Langfristigkeit gesprochen. Ich finde Langfristigkeit insbesondere bei unseren Produkten, wo du Laufzeiten von 30, 40, 50 Jahren hast, wahrscheinlich das Allerwichtigste, was man haben kann. Und umso mehr freut es mich, dass die Continentale mit diesem Slogan an den Markt geht.
Lieber André, vielen lieben Dank. Dir viel Erfolg ab 1.1. Ich glaube, unsere Vertriebspartner dürfen sich auf dich freuen. Und heute noch viel Spaß auf der DKM.
Danke dir. Alles Gute.
So, mein nächster Gast, jetzt schon mit einem Glas Wein, ist Chrissy Schönteich von Fondfinanz, Geschäftsführerin. So ein ganzer Messetag ist zwar total interessant und inspirierend, macht aber auch Hunger und Durst. Wo trifft man dich denn bei der DKM? Beim Meet and Eat oder doch eher bei Kaffee und Kuchen?
Auf jeden Fall beim Meet and Eat. Ich mag's lieber herzhaft, aber vor allem natürlich in tollen Terminen mit unseren Produktgebern. Das ist für uns immer ein super Anlass, hier zu sein und alle auf einmal vor Ort zu haben. Und ja, die aktuellen Branchenthemen schnell zu besprechen.
Und hier in Dortmund isst man, oder beziehungsweise insgesamt im Pott, isst man natürlich sehr gerne Currywurst.
Ja.
Traditionell Pommes Schranke, also mit Mayo und Ketchup.
Absolut.
Kann man dich damit auch glücklich machen oder lieber Steak und Ofenkartoffeln, also so ein bisschen kohlenhydratearm?
So eine Messe ist ja auch immer mit viel Stress, wir haben es eben gesagt, aber auch mit dem ein oder anderen Glas Wein verbunden. Und wenn man dann doch kurze Nächte hat und lange Tage, habe ich es gerne auch ein bisschen fettiger. Von daher
hilft
ist die Currywurst
Grundlage.
Genau das Richtige.
Wie bist du eigentlich in die Versicherungsbranche gekommen? Gibt's da irgendwie eine spannende Geschichte zu? Und was begeistert dich seit Jahren in dieser Branche?
Tatsächlich bin ich total zufällig in die Branche gekommen. Ich wollte das überhaupt
wie
nicht.
Fast jeder?
Hatte eigentlich einen Nebenjob neben des Studiums bei einem Versicherungsmakler und dann hat es mir Spaß gemacht und so bin ich reingerutscht in die Branche und begeistern tun mich tatsächlich die vielen Menschen, die Idee der Versicherung selbst, hinter der ich absolut stehe. Und wir miteinander wirklich viele tolle neue Sachen entwickeln, die gut sind für den Kunden, aber die natürlich auch unser aller Herzblut sind. Und da immer wieder einen Schritt in neue Wege zu gehen und das gemeinsam macht unglaublich viel Spaß. Und gerade hier auf einer DKM merkt man auch immer wieder
die Begeisterung für Versicherung.
Absolut.
Und was ist das Besondere an Vorfinanz? Du bist ja auch schon sehr lange dort. Was ist das Besondere?
Da gibt es natürlich das Augenscheinliche, was man auch googeln kann. Wir sind Marktführer. Wir bieten einen breiten Zugang zum gesamten Markt mit vielen tollen Leistungen, die wir anbieten. Das ist relativ bekannt. Ich glaube, das Besondere ist, dass wir wirklich auf ganz viel Service setzen, auf persönliche Ansprechpartner setzen, dass wir trotzdem, dass wir so groß sind, wirklich, glaube ich, noch ein Partner für unsere Produktgeber sind, ein echter Partner, ein wirklicher Partner für unsere Makler sind. Ganz genau zuhören wir selbst, also alle bei uns in der Geschäftsführung waren selber mal Versicherungsmakler und wir wissen sehr genau, wo die Schuhe drücken und genau da versuchen wir anzusetzen und ich glaube schon, dass uns das auch ein Stück weit ausmacht.
Du hast gerade schon gesagt, ihr seid der größte Allfinanz-Maklerpool und seit Jahren schon führend. Was macht die Vorfinanz denn als Arbeitgeber so besonders? Und wie tragt ihr zur Gestaltung der Unternehmenskultur auch in der Führungsebene bei?
Ich glaube, es ist ein bisschen das Gleiche, dass wir versuchen, nah dran zu sein, dass wir wirklich versuchen, auch viel Zeit mit unseren Kollegen zu verbringen, auch da hinzuhören und vor allem aber auch uns wirklich häufig die Frage stellen, womit können wir Wert bringen, das versuchen auch wirklich durchzusetzen bei uns in der Belegschaft, dafür zu begeistern, neue Ideen zu haben, sich selbst zu verwirklichen. Wenn man die hat, wenn man sich da selbst verwirklicht, ist die Idee meistens auch gut. Und gerade die Kollegen, die hier besonders sich mit einbringen, wirklich auch ganz besondere Wege gehen. Wenn man sich manchmal überlegt, wir haben jetzt auch viele, die sehr, sehr langjährig bei uns sind, wenn man sich überlegt, auch in manchen Geschichten, wo hat der Kollege, die Kollegin mal angefangen und wie ist der individuelle Werdegang, sind da schon ganz spannende Geschichten dabei und ich glaube, das macht uns auch hier aus.
Unterstützt ihr viel mit Weiterbildungsmaßnahmen, auch bei den eigenen Mitarbeitern?
Unbedingt. Das ist ganz wichtig, dass wir wirklich ganz individuell gucken, wo die Stärken und Schwächen sind, dass wir eben nicht, natürlich bieten wir auch pauschale Angebote und jeder kann irgendwie einen Zeitmanagement-Kurs machen oder wie man sich irgendwie gesund am Arbeitsplatz verhält. Das ist Grundrauschen. Aber dass wir ganz individuell hingucken und auch miteinander feststellen, wo eigentlich die persönlichen Stärken sind oder auch die persönlichen Chancen liegen, die man vielleicht vorher, wie auch bei mir, gar nicht vorher so ganz logisch herleiten kann, sondern mit der Zeit einfach agil feststellt und mitkriegt und dann intensiver dann reinzugehen, das macht Spaß.
Sehr schön. Kommen wir so ein bisschen zum Thema Zukunftsvision. Welche Trends siehst du in der Versicherungsbranche und wie bereitet ihr euch als Vorfinanz darauf vor, damit ihr weiterhin oben bleibt und Marktführer bleibt?
Ich glaube, die Hauptantwort wird hier sein, die natürlich ist natürlich Digitalisierung, KI. Das sind jetzt die Themen, die uns alle, wo wir wahrscheinlich alle die gleiche Antwort geben würden jetzt hier, egal wen man fragt. Es sind die Themen, die notwendig sind, wo wir die Trends mitgehen müssen, wo wir auch ganz stark hier auch führend mit dabei sein wollen. Aber ich glaube, gerade in dieser ganzen digitalen und KI-Welt ist es umso mehr wichtiger, schon wieder den Wert in den richtigen Bereichen, nicht bei den trivialeren Themen, aber in den richtigen Bereichen den Fokus auf die Persönlichkeit zu setzen, ist auch hier wichtig und wird ein absoluter Punkt in der Zukunft sein. Denn ob es jetzt in der Beratung ist, im Miteinander, in der Zusammenarbeit, nur digital geht nicht alles. Und ich glaube, da die gesunde Mitte zu finden, wird das Besondere und das Spannende sein und ich glaube auch die Zukunft sein.
Das heißt, den Makler brauchen wir auch zukünftig. Wir können nicht ohne ihn.
Da bin ich mir sicher, ja.
Letzte Frage. Was ist denn das Besondere für dich an der Zusammenarbeit mit der Continentale?
Die Conti ist natürlich, auch das, wie bei der Vorfinanz vorhin, kann man die Sachen googeln, ist einfach, hat eine schöne, breite Produktpalette, ist ein stabiler Versicherer, wo man einfach die Struktur erkennt, was immer wichtig ist in einer verlässlichen Partnerschaft. Und das macht die Conti aus, in allen Bereichen besonders. Ist es jetzt im Besonderen in der Zusammenarbeit mit der Vorfinanz natürlich auch, dass die handelnden Protagonisten schon sehr, sehr lange und sehr eng und sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Ja. Und dass wir immer auch in schwierigen Situationen, es scheint nirgends überall die Sonne, alle miteinander uns aufeinander verlassen können, gemeinsam Lösungen suchen, Verständnis für das Gegenüber haben. Und das haben wir natürlich auch mit anderen Versicherern, aber auch bei der Conti. Und es gibt uns auch viel Sicherheit und Beständigkeit. Und das ist das A und O.
Super. Vielen lieben Dank und viel Spaß heute Abend auch auf der DKM.
Dankeschön. Dir auch.
Mein nächster Gast in der Podcast-Box ist Christian Schwalb, Geschäftsführer von Scala. Christian, ich habe in deinem LinkedIn-Profil erfahren, dass du das siebte Kind bist in einer Unternehmerfamilie.
Korrekt.
Somit seid ihr eine Großfamilie, bei der es wahrscheinlich oft was Leckeres auf den Tisch gab. Gab es da oft Futterneid oder habt ihr in der Regel friedlich gemeinsam gegessen?
Nee, Futterneid gab es bei uns nicht. Es hat aber einen einfachen Hintergrund. Zu unserem Familienunternehmen gehört neben einer Gaststätte, die wir seit 1777 betrieben haben, auch eine große Metzgerei.
Ah.
Und von daher war Futterneid nie notwendig. Es gab immer genügend leckere Sachen.
Das ist ja was. Und du bist gebürtig aus Oberfranken und arbeitest und lebst auch heute noch dort. Daher drängt sich die nächste kulinarische Frage auf. Lieber Nürnberger Bratwürstchen oder darf es auch hier in Dortmund die Currywurst sein?
Boah, da kann ich mich gar nicht richtig entscheiden. Beides lecker. Nee, beides nicht oder, sondern und.
Okay. Dann habe ich noch was Spannendes erfahren. Und zwar hattest du eigentlich eine vielversprechende Fußballkarriere in Aussicht. Wieso bist du dann doch in die Finanzbranche gewechselt?
Boah, das ist schon Urzeiten her. Also tatsächlich war es aus gesundheitlichen Gründen.
Okay, wie die meisten, die fast Profi geworden wären,
genau.
Wo dann doch irgendwie was...
Ich war mit 21 tatsächlich in der Situation, dass ich mir hätte aussuchen können. Es gab mehrere Profivereine, die mich haben wollten. Ich habe mir aber dann in einem Auswahlspiel das Kreuzband gerissen. Und ein halbes Jahr später nach dem Aufbautraining das gleiche Band wieder. Und dann war irgendwie klar, der Körper hat ein Signal gesendet, das soll es vielleicht nicht sein.
Welche Position hast du gespielt?
Ich konnte auf der rechten Außenbahn eigentlich alles spielen. Ich war nicht ganz langsam, ich bin so um die 11 Sekunden auf 100 Meter gelaufen. Von daher war ich ein typischer Außenbahnspieler.
Wow. Die Scala Finanzgruppe bezeichnet sich als Finanzboutique. Mhm. Boutiquen kenne ich, die sind häufig teuer. Was macht euer Unternehmen so einzigartig auf dem deutschen Finanzmarkt? Ist es der Preis?
Naja gut, ich meine, in der Honorarberatung ist es schon so, und wir sind ja teilweise in der Honorarberatung tätig mit Teilen, da zahlst du natürlich einen Preis für die Dienstleistung, die ist exquisit und die ist hochpreisig, aber halt vor allem auch hochkompetent. Und was unterscheidet uns? Wir nutzen ja den Hashtag Expertenfamilie.
Ja.
Und ich glaube, dass das so der große Unterscheider ist. Das hat nichts mit nur Marketing zu tun, sondern das spiegelt den Charakter unserer Firmengruppe tatsächlich wider. Und die Einzigartigkeit ist, dass wir eben als Boutique unterschiedliche Firmenkonzepte nebeneinander betreiben. Das ist, glaube ich, der große Unterscheider.
Wie schafft ihr das denn in eurer Expertenfamilie, ich sag mal, alles so ein bisschen unter ein Dach zu bekommen? Weil es sind ja viele verschiedene Fachgebiete, die ihr auch bedient.
Genau, also einerseits haben wir die operativen Einheiten, die sind ja stringent getrennt. Ne? Ich habe einerseits den Makler, die BSC, wir haben den Versicherungsberater, jetzt mal die BU-Expertenservice, wir haben noch zwei weitere Firmenkonzepte, die wir betreiben unterhalb der Holding. Und das sind schon reinrassige, eigenständige Unternehmen. Und trotzdem ist unser Aufbau ja, wir sind organisch gewachsen. Das heißt, wir haben erst die BSC gegründet, 2003, 2012 eine Ausgründung gemacht mit dem BU-Expertenservice und weil das so organisch gewachsen ist, haben wir immer drauf geschaut, dass wir es quasi als Einheit, und das ist eben die Scala, die verbindet alle Unternehmenseinheiten, dass wir die miteinander verbinden. Das ist der Unterschied.
Ihr habt ja auch einen Fokus auf dieses Thema biometrischen Schutz, insbesondere ja in der Altersvorsorge. Warum ist das so wichtig?
Naja, wir haben die Situation, dass wir die gesetzliche Rente verändert haben zum 01.01.2001 und spätestens da wird jedem klar, der abhängig ist und abhängig beschäftigt ist und auf sein Einkommen angewiesen ist, dass der einen sauberen Schutz braucht. Und tatsächlich wissen wir ja aus den Statistiken, dass da noch massiv Nachholbedarf in unserem Land herrscht. Also gerade im Gegensatz zu anderen Geschäftsbereichen, wo es oft ein Verdrängungswettbewerb ist, ist das wirklich noch ein Geschäftsbereich, wo wir ganz viel aufholen können. Nicht nur Leute, die unversorgt sind, sondern die versorgt sind, haben ja in den Anfangszeiten oft niedrigste BU-Renten abgeschlossen. Und das, finde ich, ist halt ein ganz, ganz toller Markt, wo wir Mehrwerte stiften können und wirtschaftliche Erfolge feiern.
Wo siehst du die Skala in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wie werdet ihr euch weiterentwickeln?
Wir wollen unbedingt organisch weiter wachsen. Wir wollen Marktchancen gezielt nutzen, da wo es möglich ist. Unser Ansatz ist nicht, dass wir morgen der neue Top-3-Vertrieb in Deutschland sind, aber wir wollen Marktimpact bewirken. Wir wollen sichtbar sein und wir wollen echten Einfluss wählen. Und das heißt, da ist Größe sicherlich ein Maßstab, aber organisch, nach und nach und vor allem qualitativ und familiär.
Die letzte entscheidende Frage.
Nur jetzt kommt's.
Was ist die Besonderheit in der Zusammenarbeit zwischen Scala und der Continentale?
Was ich an der Zusammenarbeit mit der Conti sehr schätze, ist der sehr offene und partnerschaftliche Austausch. Das finde ich herausragend. Uns gelingt es auch, kritische Themen auf einer ganz, ganz tollen Ebene miteinander zu besprechen. Das schätze ich sehr, weil das ist für mich der Inbegriff von Partnerschaft und deswegen arbeiten wir so gerne mit der Conti zusammen.
Vielen lieben Dank und danke, dass du da warst und weiterhin viel Spaß auf der DKM.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Mein nächster Gast ist Patrick Hamacher, der Versicherungsmakler mit CAP und Geschäftsführer von Hamacher Versicherungsmakler. Hier auf der DKM gibt es schon verstandard auch Speisen und Snacks für Vegetarier und Veganer. Ist da was für dich dabei oder bist du eher Typ Fleisch und Fisch?
Ich bin da, glaube ich, klassisch Mann, Typ Fleisch.
Fleisch,
wobei
wenig
Fisch
Gemüse.
Esse ich nicht. Nee, Gemüse ist ja mein Fleisch vorher.
Okay, du brauchst es nicht. Nochmal
ich brauche es nicht, nein.
Sehr gut. In der Versicherungsbranche kennt man dich nur mit CAP. Der Versicherungsmakler mit CAP. So wirst du ja häufig bezeichnet und machst ja auch mit Bastian Kunkel zusammen den Versicherungspodcast. Wie hältst du deine Stimme, die heute sehr dunkel klingt, geschmeidig? Mit Tee oder einfach mit stillem Wasser?
Also, ich hole mal ein ganz kleines bisschen aus. Ich kann nichts für meine Stimme und heute ist die Stimme vielleicht ein bisschen tiefer, weil wir schon den zweiten Tag der DKM haben und es hier ja doch relativ laut ist. Und wenn man sich den ganzen Tag unterhält, dann passiert irgendwas mit den Stimmbändern.
Das stimmt.
Und ich trinke eigentlich überhaupt gar keinen Tee. Ich trinke Kaffee und trinke mein Wasser und mache eigentlich auch gar nichts für meine Stimme.
Hast du denn so eine Blubberflasche? Kennst du das, um die Stimme geschmeidig zu halten?
Hab
so eine
ich mal
Wasserflasche
gesehen, ja.
Mit so einem Schlauch,
ja.
Wo man so reinblubbern soll, was die Stimmbänder trainiert und die Wangen locker hält.
Wenn das so ist, ist das sehr schön. Ich habe das noch nie gemacht.
Okay.
Ich rede einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
Sehr gut. Dann erzähl doch mal, was dein Geschäftsmodell ist. Was ist das Besondere von den Hamacher Versicherungsmaklern?
So viel Besonderes gibt es gar nicht. Einfach nur eine gewisse Spezialisierung.
Du hast dich ja auf Freelancer, Solo-Selbstständige und auch auf Online-Unternehmer fokussiert.
Ja, genau. Das ist so meine Zielgruppe. Also alle die, ich nenne es immer so, die ein Laptop-Business haben, also die eigentlich von überall aus, wenn sie Internet haben, mit ihrem Laptop ihre Geschäfte machen können. Und das Ganze kam daher, weil ich das selber genauso in unserem Maklerbüro machen wollte. Also dass ich nicht immer darauf angewiesen bin, im Büro zu sein, sondern auch eigentlich theoretisch von überall was zu tun. Und so ist das dann gekommen, dass ich da diese Zielgruppe entdeckt habe und dort dann auch noch mal ein bisschen nischiger rein, alles was mit Geometrie zu tun hat, das ist so mein Steckenpferd.
Und was macht diese Zielgruppe so besonders? Also ja, sie arbeitet von überall, hat die einen besonderen Bedarf oder sind die einfach besonders affin für irgendwas?
Also sie sind natürlich alle sehr technikaffin, weil sonst würden die ja so etwas nicht tun.
Das passt natürlich gut zu deinem Geschäftsmodell.
Das passt dazu sehr, sehr gut und deswegen ist auch Online-Beratung und so weiter überhaupt gar kein Problem für diese Zielgruppe. Aber ansonsten, das sind ganz normale Menschen, die genauso vielleicht hier und da irgendwelche Probleme haben, die eine private Haftpflichtversicherung brauchen, genauso wie sie eventuell, weil sie selbstständig sind, sich auch privat krankenversichern. Also da gibt es keine so großen Unterschiede. Das Einzige ist vielleicht das, dass ich, weil ich eben auch in dieser Branche oder in dieser Bubble oder in diesem Klientel mich halt schon gut auskenne, dass es ja in den unterschiedlichsten Berufen auch so Fachbegriffe gibt, die jetzt ein anderer vielleicht nicht verstehen würde. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich bin UX-Designer, dann weiß ich halt, was UX-Design bedeutet und vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin von uns jetzt hier wüsste da mit diesem Begriff nichts anzufangen.
Okay. Und du bist ja in, ich sag mal, verschiedensten Formaten auch unterwegs und erklärst ja auch viele Dinge, ne? Also auch Bedarfe und warum, wieso Dinge so sind oder warum man verschiedene Absicherungen braucht und ähnliches. Nervt es dich dann, dass du als Erklärbär wahrgenommen wirst und die Leute dann aber nicht bei dir abschließen, sondern woanders?
Ich weiß es ja gar nicht, dass die nicht irgendwo anders abschließen. Also diejenigen, die zu mir kommen, die schließen dann ja auch bei mir ab.
Ja,
also deswegen.
Das reicht dir.
Das reicht mir. Und auf der anderen Seite ist es doch auch was Schönes, wenn man irgendwie Aufklärung leistet und dann jemand diesen Bedarf erkennt und dann eben zu seinem Versicherungsmakler geht oder bei demjenigen, wo er bisher schon betreut wurde, und dann vielleicht helfe ich dadurch auch noch den Kolleginnen und Kollegen, dass sie mehr Geschäft machen, weil halt da irgendwie die Informationen gekommen sind. Gleiches zum Beispiel Bastian Kunkel, eben mein Podcast-Buddy von Versicherung mit Kopf. Und der hat ja ganz viele YouTube-Videos. Und es ist auch so, dass ich meinen Kunden hin und wieder mal ein YouTube-Video zusende vom Basti, wo ich sage, hier, guck mal, da ist es verdammt gut erklärt. Schau dir das im Vorfeld doch nochmal an. Und die kommen dann ja auch trotzdem wieder zu mir, obwohl sie es von ihm gehört haben, und gehen dann nicht zur Versicherung mit Kopf. Beim Basti würde ich es auch gönnen, wenn er mal mehr geht.
Okay, haben wir jetzt noch ein bisschen Werbung für ihn gemacht. Bei eurem Podcast Versicherungsgeflüster wurdet ihr jetzt auch ausgezeichnet. Was war denn die Motivation, diesen Podcast zu machen? Auch dieses Thema etwas zu erklären und einfach zu erklären? Oder was steckte dahinter?
Ja, also dieses einfache Erklären und das Ganze natürlich als Marketinginstrument einzusetzen, ne? Also dass man Reichweite bekommt, dass potenzielle Kunden, die interessiert daran sind, dass sie erstmal aufgeklärt werden, um dann eben für sich diesen Bedarf zu erkennen, und in der Hoffnung, dass sie danach, weil wir es halt erklärt haben, auch zu uns kommen. Und das ging, hat irgendwie ganz gut funktioniert und es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht als Podcast. Jetzt machen wir das gleich über 5,5 Jahre und sind ja immer noch ganz gut mit dabei. Ja, und das war eigentlich so der Sinn und Zweck. Also eigentlich dieser Marketing-Hintergrund. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, dass das auch in die Branche abgestrahlt hat und uns sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen irgendwie auch Feedback dazu gegeben haben. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Und ja, da sind wir eigentlich happy mit. Sehr, und dass wir dann noch einen Preis gekriegt haben, da können wir nichts für.
Ist ja schön, belohnt ja auch das, was ihr da gemacht habt und dass ihr auch da, ich sag mal, ein bisschen Vorreiter wart für die Branche und gezeigt habt, dass auch dieses Format super gut funktioniert in der Versicherungsbranche, weil alle glauben ja immer, Versicherung ist so kompliziert und man muss das sehen und aufzeigen und zeichnen und Grafiken und ähnliches. Aber es einfach nur mit der Stimme zu erklären, ist natürlich eine andere Herausforderung, aber es funktioniert, weil man sich halt auf das Wesentliche beschränken muss. Und ich glaube, das ist halt einfach auch cool, was ihr gezeigt habt.
Vielen lieben Dank.
Wie siehst du denn insgesamt die Zukunft des Versicherungsmaklers, des Berufes auch? Es gibt ja immer mehr Digitalisierung, KI, Chatbots und so weiter. Wie wird sich das weiterentwickeln?
Es wird sich so hoffentlich weiterentwickeln, dass wir weniger administrativen Aufwand haben.
Es wird natürlich im Moment gefühlt irgendwie durch Regulierung hier immer und mehr.
Genau, immer mehr. Und also ich hoffe, dass durch die weiter Digitalisierung und mit künstlicher Intelligenz, dass dann vielleicht auch irgendwelche Dokumente, die jetzt momentan noch nicht automatisch zugeordnet werden können im MVP, dass das irgendwie dann alles so smooth läuft, dass es funktioniert, dass uns ganz, ganz viel als Versicherungsmakler ganz, ganz viel Arbeit im Backend, im Administrativen abgenommen wird, dass wir wieder mehr Zeit dafür haben, um mit unseren Kundinnen und Kunden zu sprechen. Ja. Weil das ist ja eigentlich das, was uns ja am meisten Spaß macht, und deswegen machen wir ja diesen Job, dass man jetzt hinterher noch so ein riesen Brimborium drum hat, bis dann dieser Vertrag irgendwo drin ist und dann auch wieder abrufbar ist und so weiter. Das ist halt mal das notwendige Übel, aber will man ja eigentlich nicht.
Okay. Letzte Frage. Was ist denn das Besondere für dich an der Zusammenarbeit mit der Continentale?
Ich find's unheimlich interessant, dass wenn man mal irgendeinen Mitarbeitenden von der Conti fragt, wie lange er oder sie schon dabei ist, dass diese dass da selten gesagt wird, ja, ich bin 1-2 Jahre dabei, das ist schon meistens zweistellig. Ich weiß nicht, ob ihr irgendjemanden habt, der auch schon dreistellig bei euch arbeitet. Nein. Das nicht?
Wird schwierig.
Nein, so eingestaubt ist der Laden in keinster Weise.
Ist ja auch nicht ein Zeichen für Einstauben. Also wir haben ja auch junge Mitarbeiter, die sind natürlich noch nicht so lange da, aber du hast
Nee, aber, recht. Ja, aber es ist eben das Tolle. Okay, seit wann arbeitest du in der Branche? Ja, seit 7 Jahren. Seit wann bist du bei der Conti? Ja, seit sieben Jahren. Genau, das meine ich. Also diese Kontinuität. Und dann kennt man ja auch die agierenden Personen und es ist überall so, wenn da irgendwie eine Konstanz mit dabei ist, dann ist das schon sehr schön, weil dann weiß man halt auch, wo man dran ist und ich würde sagen, bei der Conti weiß ich, wo ich dran bin.
Sehr schön. Vielen lieben Dank und viel Spaß noch auf der DKM weiterhin.
Vielen lieben Dank.
Mein nächster Gast ist Hans-Dieter Salm, Geschäftsführer der Servicegesellschaft der Swiss Life Vertriebe. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Heute Morgen gab es hier bei der DKM für Frühaufsteher ab 8 Uhr ein Early Bird Frühstück. Warst du dabei oder doch lieber eher gestern Abend ein bisschen länger?
Nee, ich war heute Morgen nicht dabei. Da habe ich im Hotel gefrühstückt. Wir sind ja schon seit vorgestern hier in Dortmund, weil es immer total intensive Tage für uns sind. Und heute Morgen beim Early Bird Frühstück war ich dann nicht dabei. Da habe ich mich mit meinem Kollegen im Hotel noch ausgetauscht über den heutigen Tag und was denn so alles vor uns liegt.
Okay, du kommst aus Hannover. Ein typisches Gericht in Hannover, wie auch in Dortmund, ist der Grünkohl. Ich mag es sehr gerne, aber das ist ja nicht jedermanns Sache. Wie sieht's bei dir aus? Kann man dich damit erfreuen oder eher jagen?
Also mit Grünkohl kann man mich erfreuen. Das Wetter muss halt passen dabei.
Ja. Es muss kalt sein.
Genau, und der Grünkohl muss ja auch erstmal Frost abbekommen, sonst schmeckt er nicht, damit sich der Zucker da drin entfalten kann. Aber dann ist Grünkohl ein ganz fantastisches Gericht.
Was ist das Besondere an den Swiss Life Vertrieben?
Ich glaube, dass wir mit den 4 Vertrieben, für die wir über Swiss Life ja hier in Deutschland auch tätig sind, schon ein USP haben, eben weil wir es uns leisten, mit 4 Vertrieben tatsächlich auch am Markt tätig zu sein. Wir sprechen damit unterschiedliche Kunden an und wir sprechen auch unterschiedliche Mitarbeiter im Vertrieb, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Vertrieb dann an. Das ist jeweils eine eigene Kultur. Alle haben sich ja unterschiedlich entwickelt, wurden separat mal gegründet und sind dann im Laufe der Zeit unter dem Dach der Swiss Life Gruppe zusammengefasst worden. Und ich glaube, dass wir damit schon einen breiten Markt abdecken dass das so mit das Besondere der Swiss Life Vertriebe dann auch ist.
Das heißt, es ist eine ganz bewusste Entscheidung für die Kultur der einzelnen Bereiche, für einzelne Zielgruppen, dass ihr das aufrechterhaltet und nicht zusammenführt.
Ja, total, absolut. Ich glaube, das ist mit DNA der einzelnen Vertriebe und wer auch nur ein bisschen mal mit den 2 Swiss Life Vertrieben dann auch zu tun hat, wird auch sehr schnell feststellen, wo die Unterschiede dann sind und dass du kannst die nicht zusammenführen. Da würdest du mehr kaputt machen, als dass du was dadurch erreichen würdest. Deswegen, die Kultur ist unterschiedlich und das soll auch ganz bewusst weiter getrennt fortgeführt werden. Natürlich hast du trotzdem dann im Hintergrund, im Backoffice, auch in der Partnerproduktauswahl, selbstverständlich hast du da auch Skaleneffekte und Synergien, dann auch entsprechend genutzt werden können.
Du bist ja schon seit über 30 Jahren dabei. Was hat sich denn so in den letzten 30 Jahren in der Branche verändert? Was ist anders geworden oder ist es immer noch das Business wie früher?
Nein, das Business wie früher ist es definitiv nicht mehr. Ich glaube, dass da schon viel Veränderung war. Ich glaube, dass der Kundenfokus tatsächlich immer mehr in den Vordergrund gerückt wurde, dass dir das Selbstverständnis der Branche, qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten, insgesamt deutlich zugenommen hat und die öffentliche Wahrnehmung, die hinkt da noch so ein bisschen hinterher. Mhm. Da kann sich sicherlich noch einiges verbessern. Aber ich glaube, dass Fokus Kunde tatsächlich stark zugenommen hat, die Qualität der Produkte damit einhergehend, der Beratungsprozess an sich und glaube schon, dass da viel getan hat. Und ich glaube auch, dass gerade Vermittler, ob es jetzt der kleine Makler ist, ob es große Vertriebe sind, ob es Pools sind, schon damit beitragen, dann eben auch das Ohr beim Kunden zu haben und auch den Produktanbietern das entsprechend zu spiegeln und auch dafür Sorge tragen, hey, die Dienstleistungen, die Produktanbieter dort bieten, ständig zu verbessern.
Merkt ihr denn auch, dass die Anforderungen der Makler an eure unterschiedlichen Gesellschaften anders geworden sind?
Unsere Vertriebe sind nicht direkt jetzt als Makler tätig. Wir sind eine 84er-Organisation. Aber wenn du da jetzt die Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen dort meinst, ja, das merken wir sehr stark. Wenn ich hier in Diskussion gehe, wir haben Arbeitsgruppen, unter anderem auch Arbeitsgruppen aus den Vertrieben heraus für Produkte. Was du da an Diskussionen erlebst, das finde ich unfassbar, wie sich das entwickelt hat. Wir reden hier über Beta- und Gamma-Kosten in der Lebensversicherung mit einem Vertriebler. Und das finde ich total krass und positiv gesehen wirklich gut, wie sehr sich die Vertriebe darum kümmern, ein gutes Produkt im Portfolio zu haben und immer beseelt sind von dem Anspruch, hey, das will ich meinem Bruder, meiner Schwester verkaufen können und ich will dabei ein gutes Gewissen haben und total überzeugt sein, dass das genau das Richtige jetzt war.
Und welche Trends siehst du so für die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Welche Trends sehe ich? Auf jeden Fall erstmal bin ich weiter davon überzeugt, dass Beratung total wichtig ist, persönliche Beratung total wichtig. Niemand steht morgens auf und sagt, hey, heute ist ja ein toller Tag, mich um meine Altersvorsorge zu kümmern.
Brauche eine Sterbegeldversicherung.
Eine BU brauche ich jetzt unbedingt. Ich google das mal, welche Features es denn da so alles gibt und wie ich mir da ein tolles Produkt zusammenbauen kann.
Ist halt kein neues Auto, ne? Es ist und bleibt eine Absicherung.
Genau, so ist es. Und insofern, da glaube ich schon, hey, das ist schon ein Thema, was nur über Beratung auch angeboten werden kann. Daher bin ich auch total davon überzeugt, dass die Branche in Summe wirklich eine wichtige Bedeutung hat, für die gesamte Gesellschaft auch. Der Staat kann nicht alles, er hat gar kein Geld dafür und das ist auch gar nicht seine Aufgabe, eine Vollkasko-Mentalität hier zu befriedigen, sondern da glaube ich, das gehört zu einer freiheitlichen, liberalen Demokratie, dass man auch Verantwortung an die Menschen abgibt, für sich selbst zu sorgen und dafür braucht man Beratung. Das glaube ich schon. Erstmal eine Punkt, ich glaube, dass trotzdem auch viel Veränderung ist. KI wird viel verändern, Prozesse werden sich verändern. Regulatorik wird immer ein Thema sein. Was passiert jetzt am Beispiel Altersvorsorgedepot? Wie geht es da entsprechend weiter? Das ist ja sogar wahrscheinlich dann etwas, was wir nicht auf die nächsten 5 Jahre, sondern in die nächsten 1-2 Jahren mal sehen werden. Und Regulatorik wird uns alle immer beschäftigen. Und da wäre es einfach wünschenswert, wenn auch die verantwortlichen Ministerien, die verantwortlichen Behörden eben auch schauen, was gut läuft in den Vertrieben und im Markt.
Letzte Frage. Was ist denn das Besondere an der Zusammenarbeit mit der Continentale für dich?
Wo soll ich anfangen? Wo soll ich jetzt aufhören? Die Continentale ist für unsere Vertriebe seit vielen Jahren ein extrem verlässlicher Produktpartner. Wir nehmen es wirklich sehr positiv wahr, wie sich die Continentale auf uns als Großvertrieb auch einstellt, unsere immer wieder fragt, was wir für Anforderungen haben, welche, sei es prozessuale Themen, die in dem Backoffice zu laufen haben, sei es Produktthemen, sei es Ideen, die man gemeinsam nach diskutieren kann. Was sind die Produkte der nächsten 1, 2, 3 Jahre? Wie kommen wir da voran? Und da nehme ich die Continentale wirklich als eine enorm aufmerksame Gesellschaft war, die wirklich daran interessiert ist, zu hören, was der Vertrieb hier benötigt und wie wir gemeinsam erfolgreich am Markt hier tätig sein können. Also und die ganzen Menschen, mit denen man dort zu tun hat, ob es jetzt im Produktmanagement ist, ob es in Kranken im Leben ist, die Vertriebsbetreuung über Wiebke Becker, Urban Vogt, die wir hier ja auch gesehen haben, das ist eine gewachsene, gute, tolle Beziehung. Das macht einfach Spaß.
Super. Vielen lieben Dank und dir noch viel Spaß weiterhin auf der DKM.
Danke, schöne Messe noch für euch. Danke.
Unser heutiger Absacker gilt als kulinarisches Wahrzeichen der Stadt Dortmund, der Dortmunder Salzkuchen. Er ähnelt vom Aussehen her, im Gegensatz zu dem schwäbischen oder hessischen Salzkuchen, eher einem Bagel anstelle eines Kuchens. Es ist also ein kreisrundes Brötchen mit einem Loch in der Mitte, das aus einem Sauerteig besteht und mit Salz und Kümmel bestreut wird. Dieses wird in der Mitte aufgeschnitten und anschließend klassischerweise mit Mett und Zwiebeln belegt. Und am liebsten genießen die Dortmunder es mit einem frisch gezapften Pilz. Den besten Dortmunder Salzkuchen soll man in der Traditionsbäckerei Fischer am Rathaus in Dortmund bekommen. Dort soll der Salzkuchen auch 1848 erfunden worden sein. Guten Appetit!